ACI Kurs 4, der Beweis für zukünftige Leben, Session 2, mit Venerable Phil Baker im Oktober 2012. Wir studieren Logik und Argumentation, weil es da draußen eine Menge Dinge gibt, die wir nicht wahrnehmen, in der verborgenen und tief verborgenen Kategorie. Mit Hilfe von Logik oder dem Studium von Pramana können wir diese Dinge wahrnehmen. Nach der Sautantrika und der Nurgeistschule ist die Realität in drei Ebenen aufgeteilt. Die erste Ebene ist die offensichtliche Ebene. Die Dinge der ersten Ebene sind Dinge, die wir direkt erfahren können. Das heißt, dass unsere Sinne korrekt funktionieren, wenn wir diese Ebene erfahren. Beispiele dafür sind Umrisse, Farben, Töne, Berührung und Gedanken. Die zweite Ebene sind die Dinge, die uns verborgen sind. Das tibetische Wort dafür ist Kokyur. Sag Kokyur, Kokyur, Kokyur. Das Beispiel für ein Kokyur, ein verborgenes Phänomen, ist zum Beispiel leer. Leerheit ist ein verborgenes Objekt. Wir können die Leerheit nicht durch unsere Sinne erfahren. Aber wir können ein Pramana von Leerheit haben. Wir können die Leerheit nicht durch unsere Sinne erfahren. Aber wir können ein Pramana von Leerheit haben. Wie kannst du sehen, ob du die Leerheit erfahren hast? Im jetzigen Zustand wahrscheinlich kannst du das nicht, wenn du es direkt erfahren würdest. Es ist ein großer Unterschied, ob du die Leerheit direkt erfahren hast oder ob du sie intellektuell verstehst. Das intellektuelle Verstehen von Leerheit bekommst du, wenn du es für dich selber beweist. Du betrittst den Pfad der Vorbereitung, wenn du die Leerheit durch ein tiefes intellektuelles Verständnis verstehst. Es ist ein Ereignis, das plötzlich wunderbar, wie ein Aha-Effekt, ganz plötzlich verstehst du, was es ist. Dieses Verstehen ist auf einer konzeptionellen Basis. Es ist ein intellektuelles Verstehen, aber es ist keine direkte Erfahrung. Wenn du also etwas erfährst durch Beweisführung, wenn du es für dich selbst herausfindest, das ist ein Kokyur. Es ist ein verborgenes Phänomen. Es ist verborgen für unsere Sinne. Wir können es nicht sehen, hören, fühlen, riechen oder fühlen. Ein anderes Beispiel für ein verborgenes Objekt ist subtile Unbeständigkeit. Es gibt zwei Ebenen der Unbeständigkeit. Eine Ebene ist die grobe Unbeständigkeit, zum Beispiel wenn einem Füller die Tinte ausgeht und nicht mehr schreibt, oder dein Auto hat kein Benzin mehr, oder dein Auto wurde in einem Unfall zerstört. Grobe Unbeständigkeit ist ein Nongyur, ein offensichtliches Phänomen. Grobe Unbeständigkeit nehmen wir mit unseren Sinnen wahr. Aber wenn du über eine lange Zeit meditiert hast und verstehst, dass Dinge nur einen Moment bestehen, dieses Verstehen ist ein Verstehen der subtilen Unbeständigkeit. Und das ist dann eine Kokyur. Es ist ein verborgenes Phänomen, welches dann für dich nicht mehr verborgen ist, weil du es durch Logik und Beweisführung erfahren hast. wenn dies einer deiner ersten buddhistischen Vorträge ist? Subtile Unbeständigkeit ist die Tatsache, dass Dinge nur für einen kleinen Teil einer Sekunde bestehen. Dinge kommen in die Existenz und vergehen dann wieder. 64 oder 65 Mal während der Zeitdauer eines Fingerschnippens. Dies wird im Buddhismus als die kürzeste Zeitdauer betrachtet, die wir wahrnehmen können. Und in der Zeitdauer eines Fingerschnippens gibt es 64 Momente, in denen Dinge in die Existenz eintreten und wieder verlassen. Wenn etwas in die Existenz eintritt und erscheint, dann kann es einfach nicht länger wie diesen 64. Teil des Fingerschnappens bestehen, da es nicht genügend Energie hat. Und wenn es dann wieder wenn es die Existenz dann wieder verlässt, aber durch dieses Auftreten hat es die Ursache geschaffen, dass es wieder auftreten wird im nächsten Moment. Wenn es also die Existenz wieder verlässt, hat es die Ursache geschaffen, dass es wieder auftritt. Es hat die Ursache geschaffen, dass es im nächsten Moment wieder in die Existenz eintritt. Das ist die subtile Unbeständigkeit. Und die subtile Unbeständigkeit durchdringt alles. Wir können das nicht sehen, aber wir können es untersuchen und verstehen. Also, wie wir heute schon mehrmals gesagt haben, du kannst verborgene Dinge nicht wahrnehmen. Nicht mit deinen Sinnen, außer mit deinem Geistessinn. Also, wir haben fünf Bewusstseinsebenen für unsere fünf Sinne, für jeden von den Sinnen einen. Aber es gibt auch einen sechsten Sinn. Das ist der Geistessinn, was in Wirklichkeit ein Gedanke, ein Moment des Gedankens ist. Und das ist auch ein Bewusstsein. Und mit diesem Bewusstsein des Geistes können wir verborgene Phänomene wahrnehmen. Warum? Weil es eine intellektuelle Aktivität ist. Unser Geistessinn ist diese Aktivität. Moment für Moment lösen sich vor deinen Augen Dinge auf. Aber unsere Augen können das nicht sehen. Es ist so ähnlich wie wenn du ins Kino gehst oder wenn du Fernsehen guckst. Es sind unterschiedliche Fotografien, die im Normalfall 24 Stück pro Sekunde gezeigt werden. Oder im Fall von Fernsehen sind es 60 pro Sekunde. Sie verändern sich. Wir nehmen aber nicht wahr, dass sie sich verändern. Wir nehmen nicht wahr, dass es einzelne unterschiedliche Fotos sind. Wir nehmen eine Kontinuität wahr als Fluss der Bewegung. Es ist so ähnlich wie wir können zum Beispiel ultraviolettes Licht nicht sehen. Unsere Augen reagieren darauf nicht. Wenn Objekte ultraviolettes Licht reflektieren, sehen wir sie nicht. Es gibt Filme für Kameras, die das können. Aber wir können es nicht. Und dann gibt es auch noch Töne über einer bestimmten Frequenz oder unter einer bestimmten Frequenz, die wir auch nicht hören können. Diese Phänomene existieren. Warum? Hunde können sehr hohe Töne hören, Katzen auch. aber wir können das nicht. Sie sind nicht mit menschlichen Sinnen wahrnehmbar. Sie sind für uns verborgene Phänomene. Kogyo ist die zweite Ebene der Realität, wenn wir von den drei Realitätsebenen sprechen. Die dritte Ebene wird als tief verborgene Phänomene bezeichnet, sagt Shinto Kokyo. Shinto Kokyo. Shinto Kokyo. Tief verborgene Phänomene. Was ist tiefer verborgen als Leerheit? Okay, es ist das die subtilen Gesetze des Karma. Das ist das klassische Beispiel dafür. Dinge, die tief verborgen sind, sind normalerweise der Gegenstand von Kinderfragen. Nimm zum Beispiel an, ein guter Freund deiner Familie ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und dein Kind fragt dich, warum euer Freund, aber der Fahrer des Autos nicht gestorben ist. Dann antworten wir normalerweise, weil er schwerer verletzt wurde. Aber warum wurde er schwerer verletzt? Oh, weil er auf dem Beifahrersitz gesessen ist. Aber warum war er auf dem Beifahrersitz? Und so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, wo wir keine Antworten mehr auf die Fragen des Kindes haben. Die Fragen des Kindes erreichen den Punkt des tief verborgenen Phänomens. Warum? Warum ist diese Person gestorben? Was war die Ursache? Und ein Buddha kann diese Fragen beantworten. Aber wir können sie nicht beantworten. Selbst sehr weit fortgeschrittene Bodhisattvas können die Fragen nicht beantworten. Dies ist nur allwissenden Geisten möglich. Und wir können diese Dinge nicht einmal durch Argumentieren beweisen oder herausfinden. Warum? Weil wir die Ursachen nicht kennen. Wenn wir Karma studieren, dann bekommen wir eine Liste für Dinge, die wir tun, zu welchen Ergebnissen diese führen. Aber diese Listen sind sehr spezifisch. Jede Erfahrung, die wir haben, das beinhaltet auch den Tod, wird durch eine bestimmte Kombination von Ursachen verursacht. Dinge, die wir getan haben, führt zu einer Erfahrung, die wir haben. Sehr, sehr spezifische Dinge, keine allgemeinen. Etwas, was um 2:05 Mittwoch, Januar, irgendwas, 2008, so etwas in der Art. Und wir wissen diese Ursachen nicht. Nur Buddhas wissen die Ursachen. Also, die sehr subtilen Gesetze des Karmas sind tief verborgene Phänomene. Wie können wir tief verborgene Phänomene wahrnehmen? Wir fangen damit an, dass wir Erklärungen lesen und bekommen, die von Buddhas stammen. Dadurch bekommen wir ein Pramana von tief verborgenen Phänomenen, selbst wenn wir dies nicht selbst erfahren. Aber es müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, damit wir diese Erklärungen glauben können, wenn es um ein tief verborgenes Phänomen geht. Darüber sprechen wir in einer späteren Klasse. Realität kann auch noch auf eine andere Art und Weise eingeteilt, unterteilt werden. Diese Einteilung ist die konventionelle und die ultimative Wahrheit. Sie sind auch Gegenstand von ACI Kurs 1, 2 und 3. Diese beiden Ebenen sind anders. Die Einteilung in diese zwei Ebenen stammt von der Sautantrika-Schule. Diese Einteilung stammt von den beiden obersten Schulen der Sautantrika und der Nur-Geist-Schule. Also wir haben ein großes Interesse an den tief verborgenen Phänomenen. Wir arbeiten mit ihnen die ganze Zeit. Wir versuchen herauszufinden, warum etwas nicht funktioniert. Oder warum Ehepartner geheiratet haben. Und solche Dinge tun wir den ganzen Tag. Und meistens liegen wir mit unseren Schlussfolgerungen richtig. Normalerweise wissen wir nicht, warum etwas in der Arbeit schief geht oder was der Gemütszustand unseres Ehepartners ist. Aber wir können es herausfinden, wenn wir darüber nachdenken. Wenn wir aber nicht tief darüber nachdenken, dann können wir es nicht herausfinden. Viel wichtiger für uns ist aber, dass es viele Dinge im Universum gibt, die für uns verborgen sind. Wir können die Beweisführung verwenden, um Dinge für uns sichtbar zu machen. Zum Beispiel gibt es Geister um uns herum. Wir können keine Geister sehen. Aber eventuell können wir herausfinden, dass es Geister um uns herum geben muss. Oder vielleicht finden wir heraus, dass es keine Geister um uns herum geben kann. Selbst wenn dies im Widerspruch zu den Schriften stünde. Eventuell gibt es sogar vergangene und zukünftige Leben, selbst wenn wir diese nicht wahrnehmen können. Oder es gibt sie nicht. Das war das Thema der Debatte zwischen den Buddhisten und den Hedonisten im 3. Jahrhundert dieses Jahrtausends. Wir können fragen, gibt es zum Beispiel den Zustand des Nirvana, in welchem wir nie wieder leiden werden? Gibt es einen Geisteszustand der Allwissenheit, in dem wir alles im Universum wissen, alles aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft? Das sind Dinge, die wir nicht wahrnehmen können. Aber eventuell können wir sie herausfinden. Also, wenn es keine vergangenen und zukünftigen Leben geben würde, wären die Lehren von Lord Buddha für uns nutzlos. Und unsere Praxis wäre Zeitverschwendung. Diese Vorträge wären Zeitverschwendung, wenn es keine vergangenen und zukünftigen Leben geben würde. Und ist es mit den drei Ebenen der Realität? Sind sie exklusive oder überschneiden sie sich? Die offensichtlichen, verborgenen und tief verborgenen Phänomene. Das ist abhängig von unserem Grad der Realisierung, Erleuchtung. Die drei Ebenen hängen nicht von den Objekten ab. Mit anderen Worten, es gibt da draußen nichts, was ein offensichtliches Phänomen ist. Es gibt da draußen nichts, was aus sich selbst heraus ein verborgenes Phänomen ist. Deswegen hängt es davon ab, in welche Kategorie ein Ding fällt. Dies hängt nicht vom Objekt ab. Es ist von unserem Geist abhängig. Es ist von uns abhängig. Gibt es dieses Ding der subtilen Unbeständigkeit? Ja. Ist das verborgen? Ja. Solange du es nicht durch Beweisführung erfahren hast. Wenn du sie durch Beweisführung erfahren hast, dann sind sie für dich nicht verborgen. Buddhas nehmen alle drei Ebenen der Realität wahr. Kann ein blinder Mann eine normale Wahrnehmung von Gelb haben? Nein. Gelb ist für eine blinde Person versteckt oder verborgen. Eventuell sogar tief verborgen. Selbst durch Beweisführung kann ein blinder Mann keine Wahrnehmung von Gelb haben. Wie definierst du Blau? Wie definierst du süßen Geschmack? Du kannst es nicht erklären, du musst es schmecken, erfahren. Okay, es gibt zwei Arten von gültiger Wahrnehmung. Zwei Arten von Pramana. Die erste Art, es einzuteilen, ist in direkt und deduktiv herleitend. Die direkte Wahrnehmung ist das, was du brauchst, um mit der Realitätsebene Nummer 1 dich zu verbinden. Oder den offensichtlichen Dingen. Die offensichtlichen Dinge für uns. Also die direkten Wahrnehmer sind für uns die fünf Sinnesbewusstseine. Und die Wahrnehmung unserer eigenen Gedanken. Also wenn du einen Gegenstand mit deinen Augen empfängst, dann ist das Bewusstsein deiner Augen ein direkter Empfänger. Es ist kein konzeptionelles Wahrnehmen. Dein Auge weiß nichts von Blau. Es weiß nichts von Rund. Das Auge empfängt Formen und Farben. Es weiß nichts von einem Zylinder. Ein direkter Empfänger ist so etwas Ähnliches wie ein Spiegel. Es reflektiert, was es sieht. Wenn du einen Spiegel hochhältst und du hast ein blaues Blatt Papier und dann das blaue Blatt Papier vor den Spiegel hältst, dann was der Spiegel reflektiert, ist blau. Es nimmt das Blau an. Ist der Spiegel selbst blau? Nein, er ist nicht. Der Spiegel nimmt die Blauheit an, aber der Spiegel selbst ist nicht blau. Und so funktioniert auch ein direkter Empfänger. Der direkte Empfänger denkt nicht darüber nach, was er sieht. Er nimmt es einfach wahr. Direkt. Also unsere Sinnesbewusstseine oder Sinnesorgane sind direkte Empfänger. Und auch die Wahrnehmung unserer eigenen Gedanken ist auch ein direkter Empfänger. Dieses Thema werden wir in Kurs 13 genauer beleuchten. Wenn wir sagen, wir nehmen unsere eigenen Gedanken wahr als Empfänger, dann ist das ein Bewusstsein unserer eigenen Gedanken. Es ist nicht ein beurteilendes Argumentieren unserer Gedanken. Deswegen brauchst du die direkte Wahrnehmung, um offensichtliche Objekte zu empfangen. Und diese Empfänger sind unsere fünf Sinne. Wenn wir hier sagen, direkt empfangen, sprechen wir nicht von der direkten Erfahrung der Leerheit. Alle Sinne sind direkte Empfänger. Sie erkennen die Objekte direkt, ohne dass ein geistiges Bild sich dazwischen stellt. Über die geistigen Bilder sprechen wir später. Unsere Augen empfangen direkt Formen und Farben. Das Ohr empfängt Ton direkt und so weiter. In diesem Sinne meint direkt wahrnehmen, wahrnehmen ohne herleitende Beurteilung. Wir können unsere Gedanken direkt wahrnehmen, auch wenn diese Gedanken selbst nicht direkte Wahrnehmung sind. Und darüber müsst ihr wahrscheinlich etwas nachdenken. Auch eine Person im ersten Moment auf dem Weg der Vorbereitung, wo wir unsere erste direkte Erfahrung der Leerheit haben, hat eine direkte Erfahrung der Leerheit, in anderen Worten ein Jungur. Leerheit ist offensichtlich für diese Person, wenn sie die direkte Erfahrung der Leerheit hat. Zu diesem Zeitpunkt ist es für sie kein verborgenes Objekt. Für die zweite und dritte Ebene der Realität benötigen wir hergeleitete Wahrnehmungen. Und außerdem müssen dies korrekte, hergeleitete Wahrnehmungen sein. Durch echte Beweisführung. Wir bewegen uns in dieser Ebene der Realität den ganzen Tag. Zum Beispiel, wenn jemand einen Stift aus der Hand fällt. Und dann hören wir den Aufprall auf dem Boden. Dann wissen wir, dass der Stift auf den Boden gefallen ist, selbst wenn wir es nicht gesehen haben. Dass der Stift auf den Boden gefallen ist. Also wir benutzen diese Art der Wahrnehmung den ganzen Tag lang. Wir haben geschlussfolgert, dass der Stift auf den Boden gefallen ist. Haben wir gesehen, wie der Stift auf den Boden gefallen ist? Nein. Ist der Stift auf den Boden gefallen? Ja klar, sagen wir. Ja klar, sagen wir, es gibt keine andere Möglichkeit. Aber genau das ist ein deduktiver Prozess. Wir haben nicht gesehen, wie es passiert ist. Wir haben keine direkte Erfahrung davon. Also alles, was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir mehr Regeln der Beweisführung lernen. Dass wir diese dann auf verborgene Objekte anwenden können. Wie zum Beispiel Leerheit. Oder auf die Zustände von anderen Menschensgedanken. Die meisten Probleme, die wir in Beziehungen erfahren haben, mit falschen Schlussfolgerungen über dies zu tun. Wenn wir denken, dass jemand diese oder jene Gedanken hat, wenn sie in Wirklichkeit andere Gedanken haben. Deswegen müssen wir lernen, wie wir verborgene Dinge klar sehen können. Genau. So. Was ist das mit Meister Dignagnas Text? Das Kompendium der gültigen Wahrnehmung. Er beschreibt diesen Text in der Eröffnungsaussage des Buches. Und diese Zeilen sagen, er sagt, ich verbeuge mich vor den Personen, die sich korrekt verwandelt haben. Das tibetische Wort für verbeugen ist Chaksel. Chak bedeutet Hand und Sel bedeutet schauen oder suchen. Wenn du dich also vor deinem Lama oder jemand anderem verbeugst, dann suchst du ihre Hand, um Hilfe zu erhalten. Und das ist die eigentliche Bedeutung des tibetischen Chaksel. Das Wort in Sanskrit für verbeugen ist Namas. In Indien begrüßt man sich heute mit Namaste. Namas, ich verbeuge mich vor dir. Meister Dharmakirti verbeugt sich vor Menschen mit einem Bodhisattva-Geist. Er verbeugt sich vor Bodhisattvas. Er verbeugt sich vor Menschen mit großem Mitgefühl. Und Meister Dignagna verbeugt sich vor dem Lehrer, Lord Buddha. Die ersten Zeilen seines Textes heißen: Ich verbeuge mich vor der Person, die diese fünf Qualitäten hat. Diese sind der Beschützer, jener, welcher in die Wonne eingegangen ist, dem Lehrer, jenen, die allen Lebewesen von Nutzen sein wollen, und jene, die sich in Personen mit gültiger Wahrnehmung verwandelt haben. Lasst uns diese fünf Teile etwas genauer anschauen. Eine Person, die sich korrekt verwandelte, die sich in eine Person verwandelte mit gültiger Wahrnehmung. Meister Dignagna verbeugt sich vor einer Person, die gültige Wahrnehmung hat. So Zema, was gültige Wahrnehmung auf Tibetisch heißt, bezieht sich in diesem Zusammenhang auf eine Person, die gültige Wahrnehmung hat. Buddha hat gültige Wahrnehmung. Ich habe gesagt, dass wir 99% gültige Wahrnehmung haben. Wahrscheinlich sogar 99,9% der Zeit während des Tages. Aber diese gültige Wahrnehmungen sind typischerweise gültige Sinneswahrnehmungen. Ein Buddha hat gültige Wahrnehmungen über alles, was im Universum existiert. Immer, die ganze Zeit. Der nächste Teil ist jener, der allen Lebewesen von Nutzen sein möchte. Und das ist eine weitere Qualität eines Buddha. Warum ist das wichtig für uns? Ein Buddha, eine erleuchtete Person, ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann. Warum? Weil sie die Allwissenheit erreicht haben. Er hat es getan. Deswegen können sie uns zeigen, wie man es erreicht. Und wenn sie uns zeigen wollen, wie, dann haben wir richtig Glück. Denn dann haben sie wirklich den Wunsch, es zu tun. Sie werden es nicht vor uns verbergen. Und das wirklich Interessante daran ist, dass du nur erleuchtet werden kannst, wenn du alle anderen Personen als wichtiger siehst wie dich selbst. Du hast dieses große Mitgefühl, dass du das Leiden von allen anderen beseitigen willst. Ohne jede Ausnahme. Und dass du alles, was du dafür tun kannst, tun wirst, um es möglich zu machen. Das ist, wie du ein Buddha wirst. Das ist die Voraussetzung. Wenn du das nicht hast, kannst du kein Buddha werden. Also dieses zweite, jener, der wünscht, allen Lebewesen von Nutzen zu sein, ist eine wichtige Qualität eines Buddha. Von den 5 Qualitäten, von denen wir hier sprechen. Die dritte Qualität ist der Lehrer. Und das ist der Lehrer, der uns den Weg zur Erleuchtung und ins Nirvana zeigt. Das Einzige, was ein Buddha für uns tun kann, ist uns zu lehren. Buddhas sind nicht allmächtig. In anderen Worten, sie können keine Ereignisse herbeiführen. Aber sie können uns lehren. Und das ist das, was sie tun. Wenn Buddhas allmächtig wären, was bedeutet, sie würden unser Leiden von uns wegnehmen, dann hätten sie das bereits vor Abermillionen Jahren getan, weil sie fühlende, mitfühlende Wesen sind. Aber die Tatsache, dass wir immer noch leiden, ist ein Hinweis darauf, und hier benutzen wir wirklich Beweisführung, dass sie nicht allmächtig sind. Aber sie können uns lehren. Und wir haben diese immense Menge an Lehren. Die vierte Qualität, jener, der in die Wonne eingegangen ist. Das Sanskritwort dafür ist Sugata. Einer, der in die Wonne eingegangen ist, ist einer, der die leidende Welt hinter sich gelassen hat. Und der jetzt nur noch in einer Wonne, in einem wonnevollen Zustand verweilt. Und die fünfte Qualität ist der Beschützer. Wie beschützen uns die Buddhas? Dadurch, dass sie uns lehren. Und wenn wir diese Qualitäten verstehen, dann können wir Zuflucht in ihnen nehmen. Unser Schutz ist unser Vertrauen in sie, dass sie uns helfen können. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann haben wir keine Angst. Und das ist sehr wichtig. Wenn du wirklich anfängst, Buddhismus zu praktizieren, so nach ein oder zwei Jahren, dann passieren dir plötzlich Dinge, über die du dich wunderst, wenn sie passieren. Manchmal ist es direkt angsteinflößend. Deswegen müssen wir angstfrei sein. Ich kümmere mich nicht darum, was mir passiert. Besser, mir ist egal, was mir passiert. Auch wenn es mich verletzt, ich werde das tun. Warum? Weil ich aus diesem Leiden raus will. Und das ist genau die Art und Weise, es zu tun. Also meister Dignagnas Verneigung vor diesen fünf Qualitäten in den beiden ersten Zeilen in seinem Text. Ich verbeuge mich vor dem Beschützer. Ich verbeuge mich vor jenen, die in die Wonne eingegangen sind. Ich verbeuge mich vor dem Lehrer. Ich verbeuge mich vor jenen, die allen Lebewesen von Nutzen sein wollen, und ich verbeuge mich vor jenen, die sich in Personen verwandelt haben mit gültiger Wahrnehmung. In diesem Kurs konzentrieren wir uns auf die erste Qualität. Jemand, der sich in einen gültigen Wahrnehmer verwandelt hat. Wir werden versuchen, unsere herleitende Beweisführung und Argumentation zu verbessern. Und das führt dazu, dass wir Dinge, die nicht offensichtlich für uns sind, besser verstehen. Dinge, die wir verstehen müssen, um Fortschritte zu machen. Okay, das ist das Ende der Klasse 2. Ein paar Dinge zu den Hausaufgaben, Meditationsaufgaben und Auswendiglernaufgaben. In den Hausaufgaben können Aufgaben sein, die nicht mit dem Vortrag abgedeckt sind, sondern deren Antworten ihr nur in der Lektüre findet. Deswegen müsst ihr beides tun, sowohl den Vortrag hören als auch die Lektüre lesen. Wenn du die Hausaufgaben machst, schau in deinen Notizen nach, wenn du welche aufgeschrieben hast. Lies die Lektüre und dann schreib einfach die Antwort hin nach deinem besten Wissen und Gewissen. Bezüglich der Auswendiglernhausaufgaben. Zur Meditationshausaufgabe finde einen Zeitpunkt im Tag, an dem du meditieren kannst. Nimm eine Zeit, die es dir ermöglicht, immer zur gleichen Zeit zu meditieren, jeden Tag in der Woche. Wechsle nicht zwischen Meditieren am Morgen und am Nachmittag. Such wirklich eine Zeit, die deine Zeit für die Meditation ist. Und schreib dann die Uhrzeit und die Dauer der Meditation auf. Und meditiere pro Tag 15 Minuten die Meditationshausaufgabe. Da wir heute zwei Klassen gemacht haben, mach eine bei einer Hausaufgabe 3 Tage und bei der anderen 4. Ich möchte mich bei euch allen bedanken, dass ihr zugehört habt. Für alle, die ihren ersten Kurs machen, es wird Zeiten geben, wo ihr euch wie im Kindergarten vorkommt. Ihr denkt, alles, was ich sage, ist für Babys und ihr kennt das schon. Und manchmal werdet ihr keine Ahnung haben, was ich denn hier eigentlich erzähle. Und um ehrlich zu sein, das ist so ist es einfach. Wie Geshe Michael sagt, gewöhn dich einfach daran. Und es wird Höhen und Tiefen geben und auch das ist einfach ganz normal. Aber das hier ist wirklich der Beginn, um eure Welt zu ändern. Es ist der einzige Weg, wie ihr euer Leiden beenden könnt. Für euch und für andere. Könnt ihr nur, wenn ihr diese Unterlagen wirklich studiert. Deswegen ist es für euch nicht mehr verborgen. Es wird sich manifestieren. Das ist das Ende der Klasse 2.